Kapitel 31 Der theistische Kern des Islam. Wie zu Beginn der letzten beiden Kapitel möchte ich auch hier betonen, dass der Versuch, den theistischen Kern einer Weltreligion, hier des Islam, in einem kurzen Kapitel herauszuarbeiten, nur skizzenhaft und unvollständig sein kann. Es wird eine dankbare Aufgabe für Experten des Islam sein, auf systematische und ausführliche Weise zu zeigen, wie der Koran theistisch verstanden werden kann und welche Theologen und Mystiker der Vergangenheit bereits auf diese Dimension des Islam hingewiesen haben. 363 Der Kern des Islam ist Gott der Allmächtige, in Klammer Allah, und die Lehre des Propheten Mohammed, wie sie im Koran niedergeschrieben wurde. Der Islam, Sternchen, wörtlich Gottergebenheit, Hingabe, sieht sich nicht als neue Religion, sondern als höchste und endgültige Manifestation der Urreligion des Noah und seiner Nachfolger. Der Koran, in Klammer 6,84-90, betont, dass die Urväter Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob, Moses und erst recht Adam, in Klammer 2,31, 3,33, weder zum Judentum noch zum Christentum gehörten, weil es diese Religionen damals noch nicht gab. Sie waren Vertreter des wahren Glaubens, der nun unter der Leitung Allahs durch den Koran als eine Mahnung an die ganze Menschenwelt, in Klammer 6,90, verkündet wird. Sternchen. Der Begriff Islam ist verwandt mit dem arabischen Wort Salam, Friede, das die gleiche Bedeutung hat wie das hebräische Wort Shalom. Salam ist abgeleitet vom Verb Asalam, sich ergeben, in Englisch Surrender, Frieden finden. Islam bezieht sich auf den inneren Frieden, den der Mensch erlangt, wenn er sich Gott ergibt. 364 Aus historischer Sicht entstand der Islam als Antwort auf das Judentum und das Christentum, da beide Religionen zu diesem Zeitpunkt, in Klammer 7. Jahrhundert, eine monotheistische Form angenommen hatten. Das Judentum durch die Verabsolutierung des Alten Testaments und der eigenen Position, in Klammer, mit den extremen Aussagen über die Nichtjuden im Talmud, das Christentum durch die Verabsolutierung des Neuen Testaments und der Person Jesu. Der Islam wollte die ursprüngliche Religion des Alten und Neuen Testaments aufleben lassen, indem er sich um die Verbindung der Essenz von Judentum und Christentum bemühte. Vom Judentum die Erkenntnis, dass Gott eine allmächtige und allwissende Person ist, die Bewusstsein und Willen umfasst und durch diesen Willen verbindliche Richtlinien für Ethik und Moral gibt. Vom Christentum die Erkenntnis, dass Gott der Allbarmherzige ist und dass durch Liebe und Hingabe zu Gott alle Sünden überwunden werden können. In Klammer, Absatz 109, 361. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Allbarmherzigen. Sprich, Doppelpunkt, er ist der eine Gott, Allah, der Absolute, in Klammer, der Unwandelbare, Sternchen. Er erzeugt nicht und ist nicht gezeugt, und niemand ist ihm gleich, in Klammer, Koran 1,12, 1-3 Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir und Allah wird euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist verzeihend und barmherzig. In Klammer Koran 3,31 Sternchen Arabisch Al-Samad, der Unwandelbare, der Ewige und Beständige, der Souveräne, der Undurchdringliche, in Klammer, an dem niemand vorbeikommt, das heißt derjenige, von dem alles abhängig ist und der selbst vollkommen unabhängig ist. 365. Die Lehren des Korans betonen, Gott ist der Eine und Absolute. Gott ist nicht nur Energie, sondern Individuum mit Bewusstsein und Willen. Das universale Gesetz ist Ausdruck des göttlichen Willens. Und Islam bedeutet Einheit mit diesem Willen Gottes. Gesetz ist nicht unabhängig von Gott. Und Erlösung ist nicht abhängig von Dogmen. Jeder Mensch kann Erlösung erlangen. Erlösung ist nicht vom Opfertod eines Messias oder von anderen Bedingungen abhängig, sondern allein von der Gottergebenheit, in Klammer Islam, des einzelnen Menschen. Islam in diesem universalen theistischen Sinn ist die Synthese von Gesetz und Gnade. Das aktive Annehmen der Gnade durch das Handeln gemäß Gottes Gesetz, was der praktische Ausdruck von Liebe zu Gott ist. 366. Hauptthema des Korans ist die Absolutheit Gottes. Denn Gott ist Realität und der Koran beschreibt, verteidigt und verkündet diese Realität in ihrer Absolutheit. Ohne Kompromisse und ohne Rücksicht auf atheistische oder humanistische Sentimente. Viele Stellen im Koran haben deshalb den Charakter einer theologischen Debatte, in dem verschiedene Argumente und Einwände angeführt werden, immer gefolgt von der Aufforderung, du aber sprich. Die Absolutheit Gottes ist der wichtigste, aber auch der schwierigste Punkt der theistischen Offenbarung. Denn Absolutheit ist der Punkt, der am leichtesten missverstanden werden kann, was zu verschiedenen Formen von Extremismus führen kann. Von monotheistischen Absolutheitsansprüchen bis hin zu militanten Fanatismus und zu Terrorismus. 367. Der Islam wäre berufen, das Verständnis von Allah, der Absolutheit Gottes, in reiner Konsequenz vorzuleben, nicht fanatisch, sondern absolut, im ursprünglichen göttlichen Sinn, allumfassend, integrierend, ohne Verabsolutierungen. Denn wahre Gottergebenheit, in Klammer Islam, ist immer nur absolut und kann in jeder kulturellen Form zum Ausdruck kommen, nicht nur in der arabischen. Aufgrund dieser Universalität war der Islam zu der Zeit, als in Europa das dunkle Mittelalter herrschte, eine kulturschöpfende, wissenschaftsfreundliche und kulturvermittelnde Kraft. Die islamische Hochkultur erstreckte sich in ihrer Blütezeit von Indien über Persien bis nach Spanien und förderte die Mathematik, die Astronomie, die Medizin und die Philosophie. Arabische Mathematiker entwickelten in dieser Zeit aus der indischen Schreibweise der Zahlen das heute weltweit gebräuchliche Zahlensystem, weshalb wir diese Zahlen arabische Zahlen nennen. Viele Texte der griechischen Philosophie sind über die arabische Vermittlung ins christliche Europa gekommen. Der Islam könnte von seinem inneren Wesen her eine weltoffene Kraft sein, die auf der Grundlage eines theistischen Gottesbewusstseins eine gesunde Ethik und Moral vorlebt. Heute jedoch sind die Staaten, die unter der Herrschaft eines politischen Islamismus stehen, alles andere als kulturschöpfende und kulturvermittelnde Kräfte. Diese Herrschaftssysteme bekämpfen alle Andersgläubigen und verbieten den eigenen Mitgliedern das kritische Denken, von einem Austritt aus der islamischen Religion ganz zu schweigen. Deshalb haben politische Autoren für diese Art von islamischer Diktatur den Begriff Islamofaschismus geprägt. Sternchen. Siehe zum Beispiel Norman Potoretz, World War 4. The Long Struggle Against Islam Fascism, in Klammer 2007. So religiös diese Staaten auch sein wollen, in der Praxis verwenden sie die gleichen Mittel wie die Ungläubigen, das heißt wie die Diktatoren der linken und der rechten politischen Richtung. Demgegenüber hat das Christentum diese totalitäre Praxis seit rund 300 Jahren aufgegeben. Heute dürfen Menschen ohne Bedrohung und soziale Nachteile aus der Kirche ihrer Eltern austreten. Und in der Bibelkritik herrscht weder Zensur noch Einschränkung. Trotzdem ist das Christentum die größte Religion der Welt. Was John F. Kennedy 1963 in seiner berühmten Berliner Rede gesagt hat, in Klammer, Freiheit hat viele Schwierigkeiten und Demokratie ist nicht perfekt, aber wir mussten nie eine Mauer bauen, um zu verhindern, dass uns die Leute davonlaufen, kann heute auch auf die islamischen Staaten bezogen werden. Dabei hätte der Islam diese totalitäre und fundamentalistische Ausprägung gar nicht nötig. Würden Religionsaustritte und Korankritik erlaubt, würde sich eine gewisse Anzahl von Menschen vom Islam abwenden, aber viele neue kämen hinzu. Gerade wegen dieser Offenheit und wegen der neu entdeckten theistischen Essenz des Islam. 368. Theokratische Diktatur, Frauenunterdrückung, Gewalt, Terrorbereitschaft und so weiter sind nicht Konsequenzen des Korans, sondern gehen auf die männliche Interpretation des Korans zurück, die eine monotheistische Verzerrung des Korans predigen, bis hin zu exemplarischen Todesstrafen für Frauen und Schleierzwang für Frauen. Dabei zeigte gerade das Leben des Propheten Mohammed, wie wichtig das harmonische Zusammenleben von Mann und Frau ist. Als er 25 Jahre alt war, heiratete er die 15 Jahre ältere Chadidja, die bis zu ihrem Tod nach 25 Jahren Ehe seine einzige Frau war. Sie war ihm eine treue Gefährtin und sie hatten zusammen mehrere Kinder. Am bekanntesten ist ihre Tochter Fatima. Als Mohammed mit 40 Jahren seine ersten Offenbarungen empfing und mit starken inneren Zweifeln zu kämpfen hatte, war es Chadidja, die ihm beistand und seine Berufung von Anfang an erkannte. Ohne Chadidja wäre der Koran und der Islam wahrscheinlich nicht entstanden. Mohammed betonte immer wieder, wie viel er seiner Frau verdanke. Der Koran, in Klammer 33,6, sagt: Der Prophet steht den Gläubigen näher als sich selbst, und seine Gattinnen sind ihre Mütter. Allen voran Chadidja, die deshalb auch die Mutter der Gläubigen genannt wird. 369. Der Koran wurde nicht über Jahrhunderte hinweg aus verschiedenen Texten zusammengestellt. Er entstand in einer konkreten historischen Situation. Dies bedeutet, dass der Koran im Gegensatz zum Alten Testament in vielen Punkten nicht symbolisch, sondern historisch ist. Wie in Absatz 162 erwähnt, beziehen sich viele Aussagen des Korans auf die theologischen und kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der neuen Glaubensgemeinschaft des Propheten Mohammed und den Anhängern der alten Glaubensformen in Mekka und Medina im 7. Jahrhundert, weshalb bei jeder Sure steht, ob sie in Mekka oder in Medina offenbart wurde, damit ihr historischer Zusammenhang richtig verstanden werden kann. Gerade weil viele Stellen im Koran historisch sind, sollten sie nicht verabsolutiert werden. Was vor 1400 Jahren im Kampf zwischen Mekka und Medina und für die damals junge und kleine Gemeinschaft der Moslems galt, sollte nicht verallgemeinert werden, eben weil diese Stellen historisch sind und damit nicht in jeder Hinsicht zeitlos gültig. 370. Weil die Absolutheit Gottes das Hauptthema des Korans ist, macht es gerade bei dieser heiligen Schrift einen gewaltigen Unterschied, ob sie monotheistisch oder theistisch gelesen wird. Wird der Koran und die Absolutheit Allahs monotheistisch interpretiert, entstehen all die Probleme, für die der Islam heute weltweit kritisiert und gefürchtet wird. 371. Der Koran wird von den Moslems als die endgültige und vollständige Offenbarung Gottes gesehen. Bedeutet dies, dass Gott seit dem Jahr 632, dem Jahr von Mohammeds Verscheiden, nicht mehr zu den Menschen spricht oder dass Gottes Worte auf den Koran beschränkt sind? Das theistische Verständnis besagt, dass der Koran die Absolutheit Gottes beschreibt und dass es nichts gibt, was diesem Thema und somit auch den Koran übertreffen könne. Der Koran ist für die Gläubigen eine ausreichende Quelle von Offenbarung, weshalb sie keine weitere Offenbarung benötigen. Gott selbst ist jedoch nicht auf den Koran oder auf irgendeine Schrift beschränkt, weshalb der Islam das Mysterium der ewigen Schrift des himmlischen Korans kennt, genannt Umm al-Kitab, Mutter des Buches, in Klammer Koran 3,7. Der irdische Koran sollte deshalb immer im Licht seines höheren, zeitlosen Zusammenhangs gelesen werden, ähnlich wie die Tora auf 4 Ebenen gelesen werden kann, was dem Wortschlüssel PRDS, Paradies, zum Ausdruck gebracht wird, in Klammer Absatz 347. Ebenso hat auch der Koran verschiedene Bedeutungsebenen. Die islamische Mystik spricht von 7, weshalb jede Koraninterpretation vielschichtig und differenziert sein muss. Die wichtigste Frage lautet auch hier: Welche Aussagen sind absolut, welche sind relativ? 372. Ohne theistisches Verständnis sind Interpretationen des Korans, in Klammer, und der Bibel, der Tora und so weiter, monotheistisch verzerrt. Dies zeigt sich im Islam bereits bei der Frage, wie der wichtigste Glaubenssatz Allahu Akbar, in Klammer, Gott ist groß, interpretiert werden soll. Denn eigentlich bedeutet dieser Satz, Gott ist größer. Die monotheistische Interpretation besagt, unser Gott ist größer als der Gott der anderen Religionen. Wir dürfen und müssen die anderen Menschen unterwerfen und, wenn nötig, terrorisieren. Die theistische Interpretation besagt, Gott ist größer als jede unserer Vorstellungen. Wann immer wir Gott auf ein kulturelles oder konfessionelles Bild beschränken wollen, sollten wir uns erinnern, Allahu Akbar. Gott ist größer als alle menschlichen Konzepte und Vorstellungen. Genau dies ist auch die Aussage des zweiten Gebots. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. In Klammer, Absatz 336 bis 338. Das Bilderverbot ist eine kulturelle Umsetzung dieses Gebots, sollte aber nicht verabsolutiert werden, denn Gottes Hingabe, in Klammer Islam, kann verschiedenste religiöse Formen annehmen. Wenn dies aufgrund monotheistischer Dogmen geleugnet wird, entstehen Hass, mangelnder Respekt und Unverständnis, zum Beispiel von Seiten der nahöstlichen Religionen gegenüber dem Hinduismus. Das Sanskritwort für Hingabe zu Gott lautet Bhakti, in Klammer von Bhaj, etwas mit jemandem teilen, empfangen, verehren, liebend dienen, und hat praktisch dieselbe Bedeutung wie das Wort Islam im Arabischen, in Klammer Absatz 96. In der indischen Kultur jedoch ist die Bhakti-Tradition bildreich und vielgestaltig. Wenn die Menschen im Judentum, Christentum und Islam ihre Religion vom theistischen Kern her verstehen, wird es ihnen möglich, den gleichen theistischen Kern auch in jenen Religionen zu erkennen, die für sie exotisch und fremd sind. 373. Der Koran erwähnt häufig die Ungläubigen. Vor ihnen wird gewarnt, sie werden verflucht und es heißt, sie kämen für ewig in die Hölle. Kritiker zitieren diese Stellen, um zu zeigen, dass der Islam Zwietracht sehe und seine Gläubigen gegen den Rest der Welt, gegen die Andersgläubigen, aufhetze. Tatsächlich meinen monotheistische Vertreter des Islam, der Begriff die Ungläubigen bedeute die Andersgläubigen, das heißt alle Nicht-Moslems. Gerade hier zeigt sich, wie fatal monotheistische Glaubenslehren sind. Siehe, diejenigen, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, auf ihnen lastet der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen insgesamt. In Klammer 2.161. Als Vergeltung kommt der Fluch Allahs und der Engel und aller Menschen über die, in Klammer, die Ungläubigen. Ewig werden sie verflucht bleiben. Nichts mindert ihre Strafe und sie erhalten keine Erleichterung, es sei denn, sie tun reuevoll Buße, denn siehe, Allah ist verzeihend und barmherzig. In Klammer 387 bis 89. Diejenigen, die ungläubig sind und dazu auch noch andere vom Weg Allahs ableiten, sind einem großen Irrtum verfallen. Denen, die ungläubig sind und Unrecht tun, wird Allah nicht vergeben. Und er wird sie nicht den rechten Weg führen, es sei denn den Weg zur Hölle, in der sie für ewig und immer da bleiben werden. Was für Allah ein leichtes ist. In Klammer 4.167 bis 169. Und sie sagten: Es gibt kein anderes Leben als unser irdisches Leben, und wir werden nicht auferweckt. Aber sehest du nur, wie sie vor ihren Herrn gestellt werden. Er wird sprechen: Ist dies nicht wirklich? Sie werden antworten: Doch, bei unserem Herrn. Er wird sprechen: So kostet die Strafe dafür, dass ihr ungläubig wart. In Klammer 6.29 bis 30. Der Begriff die Ungläubigen bedeutet nicht die Andersgläubigen, die Nicht-Moslems, sondern bezieht sich allgemein auf diejenigen, die keine Hingabe, in Klammer Islam, für Gott haben, auf diejenigen, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Ungläubige in diesem Sinn gibt es unter den Moslems genauso wie in allen anderen Religionen. Ebenso wie es in allen Religionen Menschen gibt, die in wahrem Gottesbewusstsein in Islam leben. Die oben zitierten Verse machen zudem deutlich, dass es nicht den Menschen obliegt, andere in Glaubensfragen zu verurteilen oder zu strafen. Der Koran betont mehrfach, dass die Ungläubigen von Gott bestraft werden, nicht von den Menschen. Wenn Glaubensfanatiker sich anmaßen, andere Menschen für ihren Glauben oder Unglauben zu strafen, verstoßen sie damit gegen die Anweisungen des Korans und sie werden sich für ihre Selbstgerechtigkeit vor Allah zu verantworten haben. O ihr, die ihr glaubt, ihr seid nur für euch selbst verantwortlich. Wer irrt, kann euch nicht schaden, solange ihr rechtgeleitet seid. Zu Allah geht eure Heimkehr allzumal, und dann wird er euch verkünden, was ihr getan habt. In Klammer 5.105. 374. Der Koran betont in aller Konsequenz den Unterschied zwischen Gottes Willen und Gottes Gesetz. Gott will Realität, in Klammer Absatz 100, 276. Die Gemeinschaft aller Menschen in Liebe und gegenseitigen Respekt. Wer in diesem Bewusstsein lebt, lebt in Hingabe, in Klammer Islam. Wer nicht in diesem Bewusstsein lebt, untersteht automatisch Gottes Gesetzen, die unerbitterlich und streng sind und symbolisch die Strafe durch Gott darstellen. Wenn Allah es gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht, in Klammer, mit einer und zwar der richtigen Religion. Aber so lässt er im Irrtum und auf dem rechten Weg, wen er will, und ihr werdet einst Rechenschaft geben müssen über das, was ihr getan habt, in Klammer 1693. Oder in einer anderen Übersetzung, er führt in die Irre, wen er will, und führt auf den rechten Weg, wen er will, und ihr werdet für euer Tun die Verantwortung zu tragen haben. Den Ungläubigen aber ist es gleich, ob du sie mahnend warnst oder nicht. Sie bleiben ungläubig. Allah hat ihnen Herz und Ohr verschlossen, ihre Augen verhüllt und für sie ist schwere Strafe bestimmt. In Klammer 2, 6 bis 7. Monotheistische Vertreter des Islam haben Schwierigkeiten, Aussagen wie die hier zitierten zu erklären. Wenn Gott gewisse Menschen in die Irre führt und ihnen Herz und Ohr verschließt, die Augen verhüllt, ist er nicht Gott schuld an ihrer Gottlosigkeit? Ist der Mensch ein Spielball Gottes? Hier geraten monotheistische Moslems in die Gefahr, ähnlich wie monotheistische Christen einer einseitigen, fanatischen Prädestinationslehre zu verfallen. In Klammer, Absatz 278. Aus theistischer Sicht lassen sich diese Aussagen im Licht der vielfältigen Aspekte Gottes leicht erklären. In Klammer, siehe Absatz 259, Paramatma. Gott ist nicht nur gut und barmherzig, sondern auch gerecht, betont der Koran. Gut und barmherzig gemäß seinem Willen, gerecht und neutral gemäß seinen Gesetzen. 375. In seiner reinen theistischen Form wäre der Islam die schärfste Waffe gegen alle Arten von monotheistischen Absolutheitsansprüchen und atheistischen, in Klammer pseudohumanistischen Ideologien. Spricht man zu ihnen, stiftet kein Unheil auf Erden, so antworten sie, wir sind rechtschaffend, fördern Frieden. Doch in Wahrheit sind sie die Unheilstifter und wollen es nicht wahrhaben. Sagt man zu ihnen, glaubt doch, wie die anderen glauben, dann erwidern sie, sollen wir denn glauben, wie die Toren glauben? Doch sie selbst sind die Toren und wissen es nicht. In Klammer, Koran 2,11 bis 13. Wenn wir diese Aussagen im Zusammenhang mit den Hintergrunderklärungen von Kapitel 14 und 16 lesen, offenbart sich eine überraschende Brisanz und Aktualität. Während viele Religionskritiker den Islam als Triebkraft der Unheilstifter sehen, hätte der Islam als theistische Bewegung die Kraft, als radikaler Mittelweg die Problematik des Monotheismus und des Atheismus aufzuzeigen, uns bei der Überwindung der religiösen Kluft eine entscheidende Rolle zu spielen. Dies wäre der wahre Heilige Krieg, im Gegensatz zu Waffenkrieg, Terror und Weltherrschaftsbestrebungen. Der Koran sagt unmissverständlich, sagt, wir glauben an Allah und an das, was er uns und was er Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und den Stämmen, in Klammer Israels, offenbarte. Und an das, was Moses und Jesus und den, in Klammer anderen, Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied. Wir bleiben Allah ergeben, in Klammer 2,136. Wer Allah ergeben ist, befolgt die Gebote Moses. Du sollst nicht lügen, nicht töten, nicht stehlen. Gerade in Religionsfragen sollte nicht mit Zwang und Gewalt gearbeitet werden. Zwingt keinen zum Glauben, da die wahre Lehre vom Irrglauben ja deutlich zu unterscheiden ist. In Klammer 2.256. In einer anderen Übersetzung: Es gibt keinen Zwang in der Religion. Der rechte Wandel unterscheidet sich nunmehr klar vom Irrweg. Wahrlich, Allah gebietet, Gerechtigkeit zu üben und Gutes zu tun und gegenüber den Nahestehenden freigebig zu sein. Und er verbietet eine jede Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit und jegliche Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, damit ihr euch dies zu Herzen nehmt. In Klammer 16,90. Der Begriff Dschihad, der meistens mit heiliger Krieg übersetzt wird, bezieht sich nur im historischen Zusammenhang des Korans auf einen Krieg mit Waffen. Wörtlich bedeutet Dschihad Anstrengung, Ringen und bezieht sich auf das innere Ringen mit Gott. Ringen um persönliche Gotteserkenntnis und um Befreiung von Irrwegen und schädlichen Neigungen. In diesem Sinn war der biblische Patriarch Jakob, der mit Elohim rang, in Klammer Absatz 349, der erste Vertreter des echten Dschihad. Heilig ist dieser Krieg gerade deshalb, weil er ohne Waffen geführt wird. Es ist ein geistiger Kampf gegen alle diabolischen Verführungen, insbesondere gegen die Verfälschung der Schriften und der Lehre der Propheten. Also gegen Fundamentalismus und Fanatismus, gegen jede Veräußerlichung des inneren Krieges. 376. Im Heiligen Krieg, in dem es um die Überwindung von Atheismus und Monotheismus geht, können die theistischen Exponenten des Islams einen wichtigen Beitrag zum globalen Bewusstseinswandel leisten. Tatsächlich sind im Islam bereits zahlreiche Theologen und Theologinnen aktiv, die sich für eine universelle Form des Islam einsetzen. Ebenso haben sich Bewegungen gebildet, die eine Verständigung mit den anderen Religionen anstreben. Die wahrscheinlich stärkste dieser Bewegungen veröffentlichte im Jahr 2007 das Manifest »A Common World Between Us and You« – An Open Call from Muslim Religious Leaders, adressiert an Papst Benedikt den 16. und an zahlreiche führende Würdenträger des Christentums, unterzeichnet von mehr als 150 islamischen Würdenträgern, Theologen und Professoren. Sternchen. acommonworld.com, veröffentlicht von The Royal Al-Bayt Institute for Islamic Thought, Jordanien, im Jahr 2007, CE 1428 AH. Das Anliegen dieses Manifests ist die Überwindung der dogmatischen Gegnerschaft von Islam und Christentum, damit der Fokus gemeinsam auf die Lösung der weltbedrohenden Probleme der heutigen Zeit gerichtet werden kann. Der folgende Auszug entspricht etwa einem Zehntel der Gesamtlänge des Manifests A Common World Between Us and You, in Klammer, Übersetzung und fettgedruckte Hervorhebung von Armin Risi. Muslime und Christen machen gemeinsam mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Ohne Frieden und Gerechtigkeit zwischen diesen beiden religiösen Gemeinschaften kann es keinen wirklichen Frieden auf der Welt geben. Die Zukunft der Welt hängt vom Frieden zwischen den Muslimen und den Christen ab. Die Grundlage für diesen Frieden und dieses Verständnis ist bereits vorhanden. Sie ist Bestandteil der grundlegenden Prinzipien beider Glaubensrichtungen. Liebe zu dem einen Gott und die Nächstenliebe. Diese Prinzipien werden von den Heiligen Schriften des Islam und des Christentums an vielen Stellen erwähnt. Die Einheit Gottes, das Erfordernis, ihn zu lieben, und das Erfordernis der Nächstenliebe ist somit das Verbindende, in Klammer, the common ground, zwischen dem Islam und dem Christentum, in Klammer. Es folgt eine längere Abhandlung mit Zitaten aus dem Koran zur Stellung Gottes und der Wichtigkeit eines gottesbewussten Lebens, sowie Koranzitate zur Wichtigkeit der Nächstenliebe, mit Anführung der Parallelstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Auch wenn der Islam und das Christentum offensichtlich zwei verschiedene Religionen sind, und auch wenn einige ihrer formellen Unterschiede nicht wegzudiskutieren werden können, ist es klar, dass die zwei höchsten Gebote eine gemeinsame Grundlage und eine Verbindung zwischen dem Koran, der Tora und dem Neuen Testament darstellen. Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Im Heiligen Koran sagt Gott, der Höchste, den Muslimen, sie sollen den Christen, in Klammer, und den Juden, den Schriftbesitzern, folgenden Aufruf zukommen lassen. Sprich, ihr Schriftbesitzer, in Klammer, Christen und Juden, kommt zu einem gemeinsamen Wort, in Klammer, zu einer Vereinbarung zwischen uns. Wir wollen Allah allein als Gott verehren und ihm kein anderes Wesen gleichsetzen. Und keiner von uns soll andere, in Klammer Götter oder Gottesvorstellungen, als Herrn annehmen, außer Gott, in Klammer, den wahren einen Gott. Und wenn sie sich abwenden, so sprecht, bezeugt zumindest, dass wir, in Klammer ihm, ergeben sind, in Klammer 364, Sternchen. Die Überschrift Common Word bezieht sich auf diese Formulierung in Sure 3,64. Say, O people of the scripture, come to a common word between us and you, that we shall worship none but God, and that we shall ascribe no partner unto him, and that none of us shall take others for lords beside God. And if they turn away, then say, Bear witness that we are they who have surrendered unto him. Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Mit anderen Worten, Muslimen, Christen und Juden sollte es freistehen, dem zu folgen, was Gott ihnen aufgetragen hat, und sollten sich nicht vor Königen oder anderen Machthabern niederwerfen müssen. Denn Gott sagt an anderer Stelle im Heiligen Koran, lasst in der Religion keinen Zwang sein. In Klammer 2,256. Dies steht direkt im Zusammenhang mit dem zweiten Gebot und zum Gebot der Nächstenliebe. Und hierbei sind Gerechtigkeit und Religionsfreiheit von entscheidender Bedeutung. Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Steht das Christentum notwendigerweise in Gegnerschaft zu den Muslimen? In den Evangelien sagt Jesus Christus, in Klammer, Punkt, 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 denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns, in Klammer, Lukas 9,50, Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Muslime anerkennen Jesus Christus als Messias. Zwar nicht so, wie es die Christen tun, in Klammer, wobei zu bemerken ist, dass die Christen untereinander ohnehin nie zu einer übereinstimmenden Meinung über das Wesen Jesu gekommen sind, aber auf die folgende Weise. Wahrlich, der Messias Jesu, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Allahs. Und das Wort, das er Maria niedersandte, ist eine Erfüllung Allahs und sein Geist, in Klammer, Al-Nisa 4,171. Daher laden wir die Christen ein, die Muslime als nicht gegen und somit als für sie zu sehen, in Übereinstimmung mit den oben zitierten Worten Jesu Christi, in Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Das Suchen nach gemeinsamen Grundlagen zwischen den Muslimen und den Christen ist nicht einfach Gegenstand eines höflichen ökonomischen Dialogs zwischen ausgewählten religiösen Führern. Das Christentum und der Islam sind die zwei größten Religionen der Welt und der Weltgeschichte. Christen machen aktuell über ein Drittel und Muslime über ein Fünftel der Menschheit aus. Zusammen machen sie mehr als 55% der Weltbevölkerung aus, weshalb das Verhältnis zwischen diesen beiden religiösen Gemeinschaften der wichtigste Faktor in den weltweiten Bemühungen um wirklichen Frieden ist. Wenn Muslime und Christen keinen Frieden finden, kann auch die Welt keinen Frieden finden. Angesichts des fürchterlichen Waffenarsenals der modernen Welt und der Tatsache, dass Muslime und Christen heute überall auf der Welt verflochtener sind als je zuvor, kann keine Seite einseitig einen Konflikt zwischen mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung für sich entscheiden. Das bedeutet, unsere gemeinsame Zukunft steht auf dem Spiel, vielleicht sogar das Überleben der ganzen Welt. Und denjenigen, die dennoch Gefallen daran finden, zu ihrem Vorteil Konflikte und Zerstörung anzuzetteln und damit rechnen, dass sie letztlich daraus einen Gewinn erzielen, sagen wir, dass auch unsere ewige Seele auf dem Spiel steht, wenn wir es versäumen, aufrichtig jede mögliche Bemühung zu unternehmen, um Frieden zu stiften und gemeinsam in Harmonie zusammenzukommen. Gott sagt im Heiligen Koran: Wahrlich, Allah gebietet, Gerechtigkeit zu üben und Gutes zu tun und gegenüber den Nahestehenden freigebig zu sein. Und er verbietet eine jede Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit und jegliche Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, damit ihr euch dies zu Herzen nehmt. In Klammer Al-Nahl 16,90. Jesus Christus sagte: Gesegnet sind die Friedfertigen, in Klammer Matthäus 5,9. Und auch: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei seine Seele verliert, in Klammer Matthäus 16,26. Lasst unsere Unterschiede also nicht Hass und Unfrieden zwischen uns verursachen. Lasst uns nur in Rechtschaffenheit und guten Werken wettstreiten. Lasst uns gegenseitig respektieren, lasst uns fair, gerecht und freundlich miteinander umgehen und miteinander in ehrlichem Frieden, in Harmonie und gegenseitigem Wohlwollen leben. Soweit das islamische Manifest A Common World. 377. Ein Sprichwort sagt: Die Mauer der Trennung, die die Menschen bauen, reichen nicht bis in den Himmel. Und was die Menschen trennt, kommt offensichtlich nicht vom Himmel, sondern ist menschengemacht, auch wenn dies im Namen Gottes geschieht. 378. Monotheisten sehen zwischen den Religionen unüberbrückbare Differenzen. Und gerade dies zeigt, wie problematisch und heute sogar weltbedrohend die monotheistischen Ideologien sind. Im Islam, aber auch im Judentum und im Christentum. In allen Religionen gibt es jedoch Menschen, auch in führenden Positionen, die nach wahrer Gerechtigkeit und nach wahrem Frieden streben. Damit Aufrufe und Initiativen wie die des islamischen Manifests A Common World nicht ergebnislos bleiben, sind konkrete Handlungspläne erforderlich. Dies soll das Thema des letzten Kapitels sein. Ende des 31. Kapitels.